hallo. Ich freue mich, Teil dieser Predigtreihe sein zu können über die Kapitel Römer 6 bis 8. Es hat eine gewisse Tradition in unserer Kirche, über diese Wahrheiten, die dort drin stehen, zu predigen. Das hängt damit zusammen, dass der Kirchengründer Wolfram Kopfermann dazu mehrere Seminare gemacht hat und die auch nachhaltig Veränderungen bei Menschen bewirkt haben, das weiß ich, und die sehr geschätzt werden bis heute. Heute gibt es die jetzt auch in dem Podcast der Anzerkirche Deutschland. Wer da ein bisschen Hilfe braucht, das zu finden, den kann ich gerne noch helfen. Und es ist so schön, ich habe mich sehr über die Predigt von Bendix gefreut, auch über die Predigt von Birgit. Im Prinzip erklären wir dieselben Dinge immer wieder neu, von anderen Texten ausgehend und mit anderen Bildern und anderen Erklärungen. Wir geben uns alle Mühe, dass das tief in unser Herz sinkt und uns verändert. Weil ursprünglich eine Taufe vorgesehen war, die wir jetzt aus technischen Gründen verschoben haben, haben wir tatsächlich heute den klassischen Tauftext. Das ist der Beginn dieser Kapitel, Römer 6, 1 bis 5. Römerbrief 6, 1 bis 5. Und ich lade euch ein, das in euren Bibeln mit aufzuschlagen, dass ihr da auch immer lesen könnt, wie das in eurer Bibel steht. Ich lese mal nach der neuen Genfer Übersetzung. Was heißt das nun? Sollen wir an der Sünde festhalten, damit die Gnade sich noch mächtiger auswirken kann? Auf keinen Fall. Für die Sünde sind wir doch schon gestorben. Wie können wir da noch in ihr leben? Oder wisst ihr nicht, dass alle von uns, die auf Jesus Christus getauft wurden, in seinen Tod eingetaucht worden sind? Durch das Eintauchen in den Tod sind wir also mit Christus zusammen begraben worden, damit so wie Christus durch die herrliche Macht des Vaters von den Toten auferweckt wurde, wir nun ebenfalls in dieser neuen Wirklichkeit leben. Denn wenn wir mit seinem Tod vereinigt worden sind, werden wir es auch mit seiner Auferstehung sein. Amen. Ich habe die Predigt genannt Wirklich frei, das ist ja der Titel der Predigtreihe. Heute frei von dir selbst. Etwas gewagt, aber ich werde noch erklären, was ich damit meine. Und Bendix hat dieses schöne Schild gemalt und hat mich gefragt, welche Farben nehme ich denn jetzt für das von dir selbst? Und mir war sofort klar, schwarz und gold. Preisfrage, warum? Wer hat eine Idee? Was machen wir normalerweise in schwarz und gold?
Schwarz ist tot.
Richtig.
Und gold ist König.
Genau. Und wo finden wir diese Farben besonders viel?
In den Kirchen.
In den Kirchen, ja. In welchem Teil?
Beerdigung.
Ja, auf dem Friedhof, ne? Grabstein, genau. Ich habe die Farben eines Grabsteins gewählt. Ja. Der daran erinnern soll, dass jemand gestorben ist und wo er liegt. Genau. Aber fangen wir mal mit Vers 1 an. Da geht es erstmal um ein großes Missverständnis. Was heißt das nun? Sollen wir an der Sünde festhalten, damit die Gnade sich noch mächtiger auswirken kann? Paulus schrieb ja an die Gemeinde in Rom und vielleicht war es damals eins ihrer Missverständnisse, vielleicht war es eine Frage, die sie ihm gestellt haben, nach dem Motto, ach so, wenn die Gnade Gottes so groß ist, ja, wenn Jesus am Kreuz für all unsere Sünden, das heißt all unsere Fehler, unsere moralischen Vergehen, ja, wenn Jesus dafür gestorben ist und wir aber selbst immer wieder erleben, dass wir noch so Sünden machen, ist es dann vielleicht so, dass je mehr Sünden wir machen, desto größer erstrahlt diese Gnade. Ja? Das ist natürlich, wenn man jetzt länger Christ ist, eine komische Sache. Es gibt dort zwei Missverständnisse. Also man könnte ja drauf kommen, ja, so die Logik. Aber es gibt zwei große Fehler dabei. Das erste, das verkennt, dass Sünde ja etwas sehr Schlechtes ist. Ja? Sünde, also diese, also wir haben ja auch schon gehört in den vergangenen Predigten, es gibt so einen Machtbereich der Sünde, so eine Art Power, unter der der Mensch ohne Jesus unterstellt ist. Ja? Etwas, wo er gar nichts im Prinzip für kann. Und dann folgen daraus so Sünden, also so moralische Vergehen gegen Gottes Gebote, mit denen wir uns gegenseitig oder uns selbst oder dem Leben schaden. Und diese Sünde und die daraus führenden Sünden sind halt schlecht, sie bringen den Tod. Etwas später in Vers 23 heißt es ganz ausdrücklich, der Lohn der Sünde ist der Tod. Also der Sold hat der Luther übersetzt, ja, also das, was du bekommst, wenn du Sünde tust, ist Tod. Ja. Und das macht auch Sinn, wenn wir uns einzelne Sünden einmal anschauen. Ich zähle nochmal so ein paar auf, es gibt viele. Zum Beispiel, wenn wir neidisch sind, dann tötet das unsere Beziehungen. Ja. Also weil auf jemanden, auf den ich neidisch bin, schwierig eine Beziehung zu bauen. Wenn ich undiszipliniert zum Beispiel bin, dann tötet das meine Ziele und Lebensträume. Ja, ich mag mir viel vornehmen, aber ich komme nicht dazu, es zu verwirklichen, weil ich undiszipliniert bin. Wenn ich Sucht habe, ja, irgendwas meine zu brauchen, dann kann das gesundheitsgefährdend und sogar lebensgefährlich werden und meine Freiheit wird dadurch getötet. Ja. Also der Lohn der Sünde ist der Tod. Im Vers geht noch weiter, Vers 23, aber die Gnade, die Gott uns gewährt, ist das ewige Leben, denn wir gehören zu Jesus Christus, unserem Herrn. Das heißt, hier sehen wir den Kontrast auch von Gnade, ewigem Leben und Tod. Weil am Ende der Sünde, es geht nicht nur um Dinge, die absterben oder die dann nicht klappen in unserem Leben jetzt, sondern am Ende der Sünde steht sozusagen der ewige Tod und als Kontrast dazu das ewige Leben in Jesus Christus. Also das, was wir in diesem Leben erleben, geht auch darüber hinaus. Das heißt, auch in diesem Leben müssen wir sozusagen das Problem der Sünde lösen. Das zweite Missverständnis, wenn einer sagt, ach, ich kann ja möglichst viel sündigen, damit die Gnade möglichst groß wird oder sich groß zeigen kann, ist ein falsches Verständnis von Gnade. Ja? Weil Gnade ist ja nicht so etwas wie der Ausgleich für unsere Sünden. Ja? Also nach dem Motto, Sünde sind Minuspunkte, Gnade sind Pluspunkte und unterm Strich komme ich gerade so durch. Ja? Also, das wäre ziemlich menschlich religiös gedacht. Also das ist so, wie wenn einer zum Karneval geht. Ich weiß, in Hamburg gibt es nicht so viel Karneval, aber wir haben schon, bestimmt schon davon gehört, dass in manchen Städten ist das ein Riesending immer. Ja? Und betrinkt sich fröhlich und sündigt und denkt, jetzt kann ich mal so richtig die Sau rauslassen und vergeht sich dann noch moralisch oder so. Und dann am nächsten oder zwei Tage später geht er dann zum Aschermittwoch, wo man dann Buße tut, ja, und vielleicht noch ein Aschenkreuz auf die Stirn gemalt bekommt. Da sagt man dann, es tut mir leid, damit man wieder so eine Art Reinigung erlebt. Und dann nächstes Jahr geht dasselbe Spiel von vorne los. Ja. Ja. Und auch wenn wir unter der Woche immer irgendwie sündigen und wir gehen dann in die Gottesdienste und vielleicht wieder reinzuwerden, dann ist das schon eine gute Sache, das funktioniert auch, weil Jesus für unsere Sünden gestorben ist. Aber das Ziel der Gnade ist nicht nur immer wieder quasi so ein Reset zu machen, sondern es wirklich uns zu verändern. Gnade muss man sich mehr als eine Art freisetzende Kraft vorstellen, in der natürlich die Vergebung enthalten ist. Aber es ist eben nicht nur die Vergebung, es ist auch die Veränderung, und dass Christus ähnlicher werden und dass frei werden, und zwar wirklich frei werden. Vergebung plus Veränderung als aktive Kraft, das ist mehr das, was Gnade in der Bibel meint. Und es geht im Letzten nämlich um dieses neue Leben in Christus, was einen Sieg über die Sünde mit beinhaltet, den es zu entdecken gilt. Vers 2. Auf keinen Fall, also ist klar, diese Logik ist verkehrt. Für die Sünde sind wir doch schon gestorben. Wie können wir da noch in ihr leben? Bendix hat in seiner ersten Predigt über diese Firma erzählt, diesen schlechten Chef, ja, der auch die ganze Kultur der Firma mit seinem Gehabe geprägt und damit verdorben hat. Ja. Und dieser alte Chef ist jetzt weg. Ja. Und da kann man nur wirklich sagen, Gott sei Dank, Halleluja. Aber in der Firma ist noch die Kultur des alten Chefs, weil es sich so prägt und eingenistet hat. Der Chef ist weg, die Kultur ist noch da. Jetzt muss die Kultur, die Art und Weise, wie miteinander umgegangen wird, wie Dinge gehandhabt werden, jetzt kann das aber auch verändert werden. Jetzt geht es auch. Vorher ging es nicht so gut, weil der alte böse Chef immer wieder seinen Stempel aufgedrückt hat und die falschen Entscheidungen getroffen hat. Jetzt ist der alte Chef weg, jetzt geht es. Ja. Und Logik in Bendix' Predigt war auch so, wenn jetzt dieses Alte gestorben ist, ja, also entmachtet ist, weg ist, ja, ein Toter hat keine Macht mehr, ja. Es sei denn, wir geben ihm noch welche, ja. Aber er hat an sich keine Macht mehr, niemand kann aus dem Grab heraus noch irgendwas steuern oder machen. Aber es kann natürlich sein, dass dieser Geist, diese Kultur, diese Werte des Verstorbenen immer noch da sind. Aber jetzt muss man nicht mehr danach leben. Das ist das Schöne. Und wenn ich dieses Alte, auch das Alte in meinem Leben, überwinden möchte, dann ist es das Beste, ich konzentriere mich aufs Neue. Das, was jetzt möglich ist in Jesus. Ja. Und es macht eben auch keinen Sinn, das ist die Logik hier von dem Satz, wenn ihr doch für die Sünde gestorben seid, ja, warum dann noch in ihr leben? Wenn die Macht dieser Sünde vorbei ist, warum dann noch sündigen? Es geht also tatsächlich auch darum, frei zu werden. Aber manch einer mag fragen, ist das denn wirklich so? Ist das wirklich so, dass ich frei geworden bin von der Sünde? Ich sehe doch noch das Alte. Ich erlebe doch noch das Alte. Kann das wirklich überwunden werden? Ist der alte Chef wirklich tot? Bin ich wirklich neu? Bin ich wirklich zu einem neuen, besseren Leben in Jesus in der Lage? Die Antwort lautet, ja, genau. Und damit wir das auch wirklich verstehen, weil wir brauchen da Offenbarung, sagen wir. Also wir brauchen irgendwie manchmal so eine Erleuchtung und auch die Erfahrung, dass das Neue wirklich da ist. Und um das zu erleben, hat Jesus gesagt, lasst euch taufen. Ja? Tauft und lasst euch taufen. Taufe funktioniert so, hier ist zum Beispiel ein Taufbecken unter der Bühne, was man aktivieren kann, im Moment leider nicht, weil die Heizung dann überlastet wäre und es große Probleme gäbe. Oder im Stadtpark haben wir schon getauft dort am See. Wir stecken jemand unter Wasser mit dem ganzen Körper, ja, also nicht nur, wie man es in manchen Kirchen kennt, dass ein bisschen geträufelt wird, sondern voll rein und dann natürlich auch voll wieder raus, ja. Aber es ist es ist wie eine Beerdigung. Wir legen das Alte ins Grab und ziehen das Neue raus. Vers 3. Oder wisst ihr nicht, dass alle von uns, die auf Jesus Christus getauft wurden, in seinen Tod eingetaucht worden sind? Durch das Eintauchen in den Tod sind wir also mit Christus zusammen begraben worden, damit so wie Christus durch die herrliche Macht des Vaters von den Toten auferweckt wurde, wir nun ebenfalls in dieser neuen Wirklichkeit leben. Und die meisten von uns haben Taufe schon erlebt oder auch gesehen, ja, und Jesus möchte, dass wir das wirklich verinnerlichen, indem wir es mit dem ganzen Körper quasi mal machen, indem wir unser altes Leben, unseren alten Menschen beerdigen. Grabstein. Ne? Und uns daran auch immer erinnern können. Und dann auferstehen mit Jesus zu einem neuen Leben. Ich tauche ein, so neuere Lieder, ja, ich fand hier die Neue Genfer ganz interessant, wie sie das übersetzt, weil das heißt es eigentlich wörtlich, wir sind so eingetaucht in den Tod, ja, und wenn du irgendwas wo eintauchst, ne, keine Ahnung, den Spüllappen, den Spülbecken oder so, dann wird das ganz durchsogen von dieser Realität. Und so werden wir, wenn wir eintauchen, ganz durchdrungen von dieser neuen Wirklichkeit. Und das beinhaltet auch einen Abschied vom Alten. Wir feiern auch Beerdigungen, wenn jemand uns verlässt, damit wir uns verabschieden können. Das ist bei einer Beerdigung sehr traurig, aber hier ist es eine wunderbare Sache. Wenn wir uns von unserem alten Ich, von unserem alten Selbst, von uns selbst auch mal verabschieden dürfen. Jetzt sagt aber die Erfahrung wieder, du bist aber doch immer noch der Alte. Schau dich doch mal an. Früher warst du immer neidisch, jetzt hast du deinen Anfang mit Jesus gemacht. Bist du jetzt vollkommen frei von deinem Neid? Bist du denn frei von deiner Lästerei? Du hast jetzt erkannt, dass das schlecht ist, dass es besser ist, Gutes über andere zu reden. Steht so in der Bibel. Aber wenn dann die Kollegen sich versammeln, ja, schau doch mal, was du da machst. Du bist doch immer noch ein Sorgenmensch. Du hast zwar jetzt erkannt, es ist besser, auf Gott zu vertrauen, und Sorgen bringen überhaupt nichts. Und niemand kann sein Leben auch nur einen Tag verlängern, sagt Jesus, durch Sorgen. Aber es sind ja nicht immer Sorgen. Ja? Überkommt es dich nicht doch immer noch? Wirst du dich nicht doch mitten in der Nacht wach und malst dir Szenarien aus, was wäre, wenn? Du bist doch immer noch du selbst, sagen dann die Stimmen. Aufgrund unserer Erfahrung. Und wichtig ist, dass ich jetzt sagen darf, von diesem alten Selbst bin ich frei. Und zwar nicht aufgrund meiner Erfahrung, sondern aufgrund dessen, was Jesus getan hat und dass ich jetzt eins mit ihm bin. Dass ich mich eins mit diesem Tod und mit diesem Auferstehen mache. Erfahrung hin oder her. Ja? Wir geben manchmal echt zu viel auf unsere Erfahrungen, weil es natürlich logisch ist, dass wir Rückschlüsse aus unseren Erfahrungen ziehen. Das machen wir ja immer, bei allem, ja. Ja, also irgendwie jemand hat 3 Autounfälle gehabt und kommt dann auf die Idee, ich kann vielleicht ein Auto fahren. Ja, wir machen Rückschlüsse aus unseren Erfahrungen. Ob die immer stimmen, ist dann nochmal eine ganz andere Frage, ja. Und hier müssen wir dann einfach sagen, Moment mal, wenn ich jetzt aus diesen Erfahrungen meiner Schwachheiten Rückschlüsse ziehe, widerspreche ich eigentlich direkt dem, was Gott mir zugesagt und verheißen hat. Ich muss mich also entscheiden, welcher Realität ich glauben will. Und es gibt dieses neue, dieses auferstandene, wahre Selbst, unser wahres Ich. Und das ist zutiefst jetzt mit Jesus verbunden. Das ist eine wirkliche Neuschöpfung. Das ist im Prinzip sein Wesen, sein Geist. Und in diesem neuen Selbst, in diesem neuen Ich, in diesem neuen Mensch erlebe ich auch Neues, nämlich das, was dann Jesus Neues in mir wirkt. Und das können manchmal ganz kleine Dinge sein. Ich war jetzt diese Woche auf einem Pastorentreffen einer anderen Gemeinde. Wir hatten da super Lobpreiszeit. Und danach hatte ich so einen trockenen Mund, ja, und es war irgendwie warm. Und dann war da diese Eiskühlschrank, ja, wo man sich ein Eis holen konnte. Und ich dachte, das ist eine gute Idee. Dann stand einer neben mir und sagte, oh, das ist eine gute Idee. Ich hätte auch gern Eis, aber er hatte sein Portemonnaie nicht vergessen, er hatte kein Bargeld dabei. Sagt er, ich habe ihn noch nie gesehen, sagt er, kannst du mir vielleicht Geld leihen? Ich überweise dir das sofort mit PayPal. Ne? Das war seine Idee. Und dann, jetzt gab es zwei Stimmen in mir. Eine sagte sofort, ah ja, das ist gut, mit PayPal, dann habe ich sofort wieder eine gute Idee. Und dann gab es noch eine andere Reisestimme, die sagte, schenk ihm doch einfach die 10 Euro. Und was bin ich froh, dass ich auf diese zweite Stimme gehört habe. Weil ich inzwischen gelernt habe, mein alter Mensch, ne, der alte Christoph, der hat immer so einen gewissen Hang zu Sparsamkeit, aber auch hier und da mal Geiz. Ne? Das kommt aus meiner Familie, meine Eltern Nachkriegsgeneration, da wurde alles, ne, Mangel, und dann wurde alles immer schön gespart und jedes Schnäppchen wurde gemacht und alles wurde aufgehoben und so. Und es kostet mich eine Weile, das wirklich mich von diesen Dingen zu verabschieden und in das Neue, was Jesus hat, also Großzügigkeit, Fülle und so, da wirklich reinzukommen. Ja. Und ich war halt so happy, dass ich diesen Moment, die Weiche zwischen Neu und Alt in gesehen habe und sagte, nee, komm, das Jesus hilft, ich sage, hier hast du die 10 Euro. Okay. Lass stecken mit deinem PayPal. Und was das Schöne war, der fand mich dadurch irgendwie anscheinend total nett. Ja. Und wir haben noch den Rest vom Abend zusammen verbracht. Und er war so ein guter Zuhörer. Ich konnte ihm meine ganzen coolen Storys erzählen, ne, was ich immer gerne mache. Und dann hat er mir aber auch Sachen erzählt aus seiner Gemeinde und so. Die waren für mich absolut faszinierend. Ich habe sehr viel Neues gelernt. Ja. Der hat mir wirklich den Horizont erweitert. Ich bin so froh für diese Begegnung. Ich bin mir sicher, es hing auch mit diesen 10 Euro da irgendwie zusammen. Und genau, was will ich damit sagen? Das Neue ist ja da. Ja? Jesus macht ja was mit uns und in uns und durch uns. Das Neue ist ja da. Und wir müssen eigentlich nur lernen, wenn wir das Alte überwinden wollen, auf diese neuen Impulse zu hören. Die sind oft das genaue Gegenteil, wie wir ohne Jesus handeln. Ja? Und hier war es ja zum Beispiel so, das wäre jetzt gar nicht sündig gewesen, wenn er mir diese 10 Euro überwiesen hätte direkt. Ja, das wäre jetzt nicht ganz normal gewesen. Aber es gab noch was Besseres. Es gab noch einen Königsweg und den konnte ich in diesem Moment gehen. Genau. Und wir verpassen viele dieser Impulse und viele Weichenstellen ja auch falsch, weil es auch ein bisschen ein Lernen und Ringen ist. Manch einer hat ein schlechtes Gewissen, weil er das Gefühl hat, ich entscheide mich aber immer wieder für das Alte. Ja? Oder ich mache immer wieder das Alte, es kommt immer wieder aus mir raus. Ja? Und jemand gab mir mal ein Bild, was ich echt hilfreich finde. Er sagt, das ist so wie am Tennisplatz diese Tennisballmaschine, die immer so Bälle schießt. Ja. Und du musst dann irgendwie kriegen. Und jetzt bist du im Moment abgelenkt, ja, und der Ball fliegt da lang und der nächste fliegt da lang. Und es bringt da nichts zu sagen, oh nein, jetzt habe ich diesen Ball verpasst und jetzt habe ich auch noch den Ball verpasst. Und was bin ich für ein schlechter Tennisspieler? Ja? Ich bin so ein schlechter Tennisspieler, ich höre jetzt ganz auf. Sondern es kommt ja immer ein neuer geflogen.
Yeah.
Ja. Ja, das meine ich. Konzentration auf das Neue. Ja, auch wenn man es mal wieder nicht geschafft hat und das hat sich wieder durchgesetzt und hat nach einer inneren Aufmerksamkeit, also wie nicht der Jesus-Mäßig. Der neue Ball kommt direkt geflogen. Einfach den nächsten nehmen. Und dadurch lernen wir das Tennisspielen und auch das Leben in Christus. Ich bin frei geworden von mir selbst. Gott sei Dank nicht mehr der alte Christoph, sondern es gibt einen neuen, so eine Art Jesus-Christoph. Dem will ich gerne Raum geben. Genau. So, jetzt kannst du deinen Namen da gerne einsetzen. Ein altes Bild, wo man sich echt mal auch reindenken kann, um das zu verstehen, ist das von der Raupe und dem Schmetterling. Ja, schon mal das beobachtet hat, die Raupe kriecht ja da so rum und frisst Blätter, bis sie sich dann irgendwann in diesen Kokon einspinnt und heraus kommt dieser Schmetterling, der jetzt auch einmal in der Lage ist zu fliegen, der wunderschön aussieht, ne? Erinnert so ein bisschen an das Grab, aus dem Jesus auferstanden ist, der Kokon, ne? Und auch so ein bisschen an die Taufe, wenn wir dann wieder mit ihm auferstanden sind. Und interessanterweise ist natürlich die Raupe und der Schmetterling eigentlich dasselbe Tier. Aber irgendwie auch nicht, oder? Also wenn jetzt ein Kind eine Raupe und ein Schmetterling zeigt, würde es natürlich sagen, das sind zwei verschiedene Tiere. Sind es auch irgendwie, aber irgendwie ist es auch dasselbe Tier. Nur diese neue Form des Tieres ist jetzt in der Lage, ganz andere Dinge zu tun. Der Schmetterling kann, wie gesagt, jetzt fliegen. Er frisst, glaube ich, Nektar anstatt den Blättern. Und damit sorgt er auch dafür, also vor, in der alten Existenz hat er die Pflanzen beschädigt, indem er sie aufgefressen hat. Ja. In der neuen Form bestäubt er die Pflanzen und sorgt so für neues Leben. Interessant, oder? Was uns die Natur da so vormacht. Und das Interessante am Schmetterling ist ja, dass er offensichtlich weiß, wer er ist. Kein Schmetterling, soweit ich das weiß, kommt auf die Idee, jetzt wieder Blätter zu fressen. Oder zu kriechen. Ja. Weil er offensichtlich verstanden hat, okay, jetzt hat was Neues angefangen. Ja. Ich kann was Neues. Und da möchte ich uns Mut machen, in diesem Bewusstsein mit Jesus voranzugehen. In Jesus können wir nämlich wirklich anders handeln, als wir es in unserer Familie gelernt haben, in unserer Kultur gelernt haben, als wir es uns selber immer eingeredet haben. Es sind neue Dinge möglich. Man muss es ihm und damit auch uns, weil er in uns lebt, aber auch ein bisschen zutrauen und das Neue entdecken und da reinwachsen. Vers 5. Denn wenn wir mit seinem Tod vereinigt worden sind, werden wir es auch mit seiner Auferstehung sein. Hier ist nochmal ein Ausblick auf die ganz ewigen Dinge. Wir werden es in seiner Auferstehung sein. So, wer ein bisschen mit der Bibel vertraut ist, weiß ja, dass nach unserem Tod wir irgendwann auferweckt werden, einen neuen Körper bekommen, um in einer neuen Welt zu leben. Das ist jetzt heute nicht Thema, das steht viel drüber in 1. Korinther und natürlich Offenbarung und so weiter. Das Big Picture sozusagen. Ende der Welt, wo alles neu wird. Jesus sagt, siehe, ich mache alles neu. Und da geht es hier drum, wenn wir mit Jesus gestorben sind, werden wir auch mit ihm auferstehen. Hier geht es auch nicht nur um das auferstandene Leben, was ich jetzt ergreife schon im Glauben, sondern um die tatsächliche Auferstehung. Aber das hängt natürlich stark miteinander zusammen. Wenn Gott uns anschaut, jetzt hier, dann sieht er uns immer von diesem großen Bild her, dass diese Welt neu gemacht wird, dass wir komplett erneuert werden mit neuem Körper und allem drum dran. Das ist das, was letzten Endes für Gott zählt. Nicht unsere ganzen Fehler und Macken und Sünden und Schäden und Traumata und was alles uns in dieser Welt noch belastet, das ist aus Gottes Sicht schon erlegt. Nicht, dass er nicht mitfühlen kann. Ja, also das war Jesus wirklicher Mensch, damit er das alles auch mitfühlen kann und uns in dem allen begegnen kann und vergeben kann und neu machen kann. Aber im Letzten finde ich das sehr tröstlich, dass Gott sich vor allem für das Neue interessiert, weil das letzten Endes das ist, was sein wird. Ja, das ist das Ziel des Ganzen. Also wie der Schmetterling sozusagen seine finale Gestalt erreicht hat, wenn er dann durch die Gegend fliegt und Nektar trinkt, So haben wir dann unsere finale Gestalt erreicht. Und das Interessante bei Schmetterlingen ist eben auch der Schmetterling und nicht unbedingt die Raupe. Die kann man sich auch mal angucken. Ja, von euch in so einem Schmetterlingsgarten oder wie das hieß, da sieht man ab und zu auch mal eine Raupe. Aber das Interessante sind die Schmetterlinge. Ja. So, das Interessante für uns muss das Neue sein. Und es gibt einen klassischen Denkfehler, hat der Dobelli, der diese Bücher schreibt über Denkfehler, auch mal sehr gut erklärt. Das ist die Idee, wenn ich versuche, zum Beispiel etwas zu reparieren, zum Beispiel einen alten Computer, weil er nicht mehr richtig funktioniert. Und dann kann ich in so einen Strudel kommen, dass ich immer mehr da reinstecke, weil ich ja jetzt schon so viel gemacht habe. Ich habe jetzt schon neue Arbeitsspeicher gekauft, und dann noch eine Festplatte. Das Ding läuft aber immer noch nicht so richtig. Und eigentlich wäre es total logisch zu sagen, ich kaufe mir jetzt endlich einen neuen Computer. Aber wir haben so einen Denkfehler, dass wir denken, wenn wir schon so viel ins Alte rein investiert haben, müssen wir jetzt unbedingt noch mehr reinstecken. Ja, da wäre das andere ja alles umsonst gewesen. Dafür haben wir Angst. Aber eigentlich muss man sich die Fakten anschauen und sagen, nee, es muss ein neuer Computer her. Und wenn man dann den neuen hat, dann merkt man auf einmal, ach ja, so schnell kann es gehen, so stabil kann es sein, ja. Es ist wirklich besser, ja, und ist dann in der Regel froh. Aber es braucht auch diese Entscheidung. Manchmal wollen wir unser altes Ding irgendwie noch verbessern, ja, und stecken so viel rein, ja, um unser altes Leben irgendwie noch zu verbessern. Anstatt zu sagen, ich gebe das ganz dir, Jesus, in dein Grab rein, ja. Ich will vor allem vom Neuen her leben. Ich will nicht mehr so viel an mir rumdoktern. Ja? Ich konzentriere mich nicht ständig auf eine Optimierung meines alten Systems, sondern ich will das neue System kennen. Ja? Ich will wissen, wie das Neue funktioniert. Und wie gesagt, überleg mal, ja? Wenn du Großzügigkeit lernst, geht die Gier von alleine weg. Wenn du Freiheit ergreifst, wird die Sucht automatisch weniger. Wenn du Gutes redest, kannst du im selben Moment nicht lästern. Also das Neue besiegt das Alte. Ja. Also kann man es mit vielen Dingen mal durchdenken. Wichtig ist dabei, einmal die Distanz zum Alten zu finden und die Faszination des Neuen zu behalten. Distanz und Faszination. Distanz heißt, ich distanziere mich ganz klar von meinem alten Ich, meinem alten Leben, von meinem alten Mensch. Das ist gar nicht schlecht, wenn ich ungefähr weiß, was das alles beinhaltet. Aber noch wichtiger ist, die Faszination des Neuen zu leben. Und so kann es sein, dass ich eine Zeit lang mich ein bisschen mehr auf die Distanz konzentrieren muss, bevor das Neue dann durchbricht. Auf so einem Sommercamp, da hatten wir solche Camps in der Kirche, da war mal ein Schlagzeuger, der wollte kein Schlagzeug spielen, weil das gehörte zu seinem alten Leben. Ne? Rockband mit Drogenexzessen und Alkoholexzessen. Und er hat dann gesagt, ich spiele gar kein Schlagzeug mehr. Aber dann zeigte der Heilige Geist ihm, doch, jetzt ist die Zeit, wo du für mich Schlagzeug spielen kannst. Und er hat sich dann im Lobpreisteam angeschlossen und war so glücklich, ja, sagt, viel besser, so Schlagzeug zu spielen für Jesus, als mit, ja, besoffen und sonst was. Und das fand ich so schön. Er brauchte erstmal, musste er sich auf die Distanz konzentrieren. Und dann hat Gott diese Gabe, ja, das Schlagzeugspielen gehört ja nicht zu seinem alten Menschen, sondern die Drogen dabei, das gehört zu seinem alten Menschen. Das Schlagzeugspielen wurde dann quasi in den Dienst Jesu gestellt und er ging voll ab. Distanz und Faszination. So wurde er dann der Schlagzeuger, den Gott sich schon am Anfang an vorgestellt hat, wie er sein kann. Ja? Der Schmetterling in seiner finalen Gestalt. So, zum Schluss noch, wer bin ich denn jetzt eigentlich? Wenn ich frei bin von mir selbst, wer bin ich denn da noch? Paulus drückt es einmal im Galaterbrief so aus. Ich lebe doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Basisbibel übersetzt, deshalb lebe ich also nicht mehr selbst, sondern Christus lebt in mir. Andere Übersetzung, nicht mehr ich bin es, der lebt. Nein, Christus lebt in mir. Ich bin also irgendwie nicht mehr ich. Ich muss Gott sei Dank nicht mehr ich sein. Aber ich bin tatsächlich jetzt irgendwie sowas wie mein wahres Selbst. Das darf ich entdecken. Denn Christus ist der, der uns geschaffen hat. Und Christus kann unser wahres Ich zum Vorschein bringen. Also sind wir frei von uns selbst, aber auch frei, ein neues Selbst zu sein. Und dieses Selbst ist zutiefst mit Christus verbunden. Er macht uns zu dem, der wir wirklich eigentlich sind. Amen. Ich würde noch gerne ein paar Gebete vorlesen, einfach aufgrund des Textes, sozusagen den Text in ein Gebet umgewandelt. Und wenn ihr wollt, sprecht es in eurem Innern mit. Danke, Jesus, dass die Gnade sich an mir mächtig auswirkt. Danke, dass ich für die Sünde schon gestorben bin. Danke, dass ich deshalb nicht mehr in ihr leben muss. Danke für das Geschenk und die Möglichkeit der Taufe, dass ich mit dir eingetaucht worden bin in deinen Tod. Dass ich mit dir begraben worden bin und mit dir die herrliche Macht Gottes erleben kann und mit dir von den Toten auferweckt wurde und auferweckt werde. Danke, dass ich in dieser neuen Wirklichkeit leben kann. Danke, dass ich mit dir vereint bin im Tod und es auch in der Auferstehung sein werde. Amen.